die eigene Identität, die die Person ausmacht, auf der Bühne vielleicht gar keine so große Rolle. Könnte sein. Diese Gruppe haben wir jetzt erstmal in dem Einführungstext, den ihr vielleicht ja gelesen habt, als Kunstfiguren bezeichnet. Da fallen dann so Namen wie Lady Gaga oder Bushido oder Deichkind. Und der andere Extremtyp, den wir ausgemacht haben, der inszeniert sich auf den ersten Blick erstmal überhaupt nicht. Der bringt die Botschaft rüber, ich bin ganz normal, ich bin einer von euch, ich bin total authentisch. Und das können zum Beispiel Folkmusiker sein, die mit der Akustikgitarre irgendwie einen besonders geerdeten Eindruck hinterlassen. Oder ja, Gisbert zu Knüpphausen zum Beispiel, der wurde erwähnt als ein Vertreter dieser Gruppe. Wir wollen jetzt mal versuchen, so in den nächsten 60 Minuten dieses Spannungsverhältnis, das es möglicherweise gibt zwischen diesen beiden Extremtypen, etwas zu erörtern. Und Authentizität ist wahrscheinlich das Stichwort, an dem wir uns da entlanghangeln werden. Zunächst würde ich dann erstmal die Teilnehmer der Diskussionsrunde, die schon auf der Bühne sind, kurz vorstellen. Links außen sitzt Thorsten Seif. Er lebt in Hamburg und ist einer von zwei Geschäftsführern des Musiklabels Buback. Und bei Buback ist er schon relativ lange, hat dort zum Beispiel die Konzertagentur Buback Konzerte mit aufgebaut. Falls jemand Buback nicht kennt, also auf diesem Label sind zum Beispiel Jan Delay oder DJ Kotze oder Tokotronic. Außerdem ist Tokotronic, stimmt nicht? Steht im Internet. Halb. Okay, also ganz falsch war es nicht. Thorsten ist auch einer von zwei Managern der durchaus bekannten Gruppe Deichkind. Und er macht auch selbst Musik. Seine Band nennt sich Three Normal Beatles. Dann, neben ihm sitzt Dr. Ralf von Appen. Er lebt in Gießen, glaube ich. Er arbeitet an der Justus von Liebig-Universität, dort im Fachbereich Musikwissenschaft. Er hat eine Dissertation geschrieben mit dem Titel Der Wert der Musik zur Ästhetik des Populären. Die ist auch als Buch erschienen und darüber wird er uns bestimmt noch etwas erzählen. Außerdem ist er Mitherausgeber der Online-Zeitschrift Samples und Vorstand des Arbeitskreises Studium populärer Musik. Daneben sitzt Theresa Strötges. Sie ist Musikerin, lebt in Berlin und tritt auch unter dem Namen Golden Disco Ship auf. Ihre Musik wurde mal als musikalische Umsetzung der Chaos-Theorie beschrieben. Sie hat Musikwissenschaft studiert und ihre Abschlussarbeit zum Thema Anwendung verschiedener Konstruktionen von Authentizität auf Radiohead verfasst. Darüber wird sie uns bestimmt auch noch berichten. Und neben mir sitzt Amos. Amos macht Popmusik und ist bekannt für schillernde Kostüme und tolle Inszenierungen. Er hat 2007 sein erstes Album rausgebracht, Imperator of Pop, und arbeitet momentan an zwei Projekten gleichzeitig. Eines wird etwas mehr in die elektronische Richtung gehen. Das wird eine Kollaboration sein mit einem anderen Musiker. Und das andere wird eine Rockplatte. Sein neues Album als Amos erscheint später. Beide Sachen erscheinen noch dieses Jahr. Zuerst die elektronische Variante und später dann das Amos-Album. Gut, gleich bitten wir noch einen fünften Teilnehmer aufs Podium. Der wird uns ein Praxisbeispiel liefern. Aber bevor wir das uns anschauen, würde ich gerne eine grundlegende Frage erstmal stellen, um mal so ein bisschen auszuloten, wo wir uns hier genau befinden. Ich wüsste gerne von euch, was macht für euch einen Musiker authentisch? Was wollt ihr da hören, was wollt ihr sehen, was wollt ihr über den wissen, damit ihr denkt, der ist authentisch?
Guten Tag erstmal. Grundsätzlich finde ich, authentisch ist der, der das, was er macht, glaubhaft rüberbringen kann. Und für mich ist es unabhängig davon, ob es deckungsgleich mit allen Facetten der Persönlichkeit ist, die dahinter steckt.
Okay, kurz und knapp. Theresa?
Ja, also ich glaube, dass Authentizität eigentlich, ich finde die Frage sehr schwierig, weil, also wir haben darüber auch gerade schon ein bisschen gesprochen, also was jetzt das eigentlich immer bedeuten soll, wird eigentlich fast von jedem Individuum und für jedes Genre spezifisch neu konstruiert. Also es meint eigentlich fast jeder was anderes damit, wenn er sagt, diesen Künstler finde ich authentisch. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen, nachdem ich auch diese Arbeit darüber geschrieben habe, ein bisschen zu vorbelastet, um jetzt einfach da eine lockere Antwort drauf geben zu können. Aber ich glaube, auch der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann, ist ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast. Man es muss Glaubwürdigkeit transportieren und auf eine Weise mit der Person, die mit der, die sozusagen die Musik macht, in Verbindung gebracht werden können. Dann wird sowas, Musik, glaube ich, insgesamt hat gute Chancen, dann authentisch gefunden zu werden.
Ich habe eine ähnliche Position. Ich habe es auch so lange beobachtet, dass ich nicht mehr an Authentizität glaube. Also niemand kann zu 100% authentisch sein. Deswegen gibt es diese absolute Authentizität gar nicht, weil wir Musik heute nur noch medial vermittelt erleben. Und wer immer vor einer Kamera steht, der hat vorher mal in den Spiegel geguckt, sich die richtigen Klamotten ausgesucht und sich vielleicht auch überlegt, was er dann sagen wird. Also da man in der Öffentlichkeit steht, erleben wir niemanden rein authentisch. Aber trotzdem, als privater Musikhörer finde ich trotzdem einige Bands natürlich authentischer als andere. Und da würde ich mich in puncto Authentizität vielleicht an solche alten, gestandenen Leute wie Neil Young oder Bob Dylan halten, die so viel erlebt haben und so viele verschiedene Wandlungen mitgemacht haben, dass ich denen mittlerweile wirklich abnehme, dass sie tun können, was sie wollen, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Leute, sei es Publikum oder Industrie oder was auch immer.
Ja, ich glaube auch, der Begriff ist auf jeden Fall sehr reduzierend sozusagen. Also man kann das nicht so runterbrechen auf was ist authentisch oder was nicht, weil es eben so viele verschiedene Künstler auch gibt und die sich ihre verschiedenen Ausdrucksweisen haben. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, ist es auf jeden Fall, ich meine, wenn man über Popmusik redet oder so, ist das ja auch so etwas, was vor allem mal anfängt, Jugendliche zu prägen. Man identifiziert sich mit irgendeiner Art von Popmusik, wenn man irgendwie anfängt, Musik zu hören. Das beginnt bei vielen, bei mir mit 6 oder 7 und bei anderen vielleicht ein bisschen später. Und dann merkt man schon, dass es Künstler oder Musiken gibt, die einen irgendwie prägen oder ansprechen aufgrund der Attitude, die sie haben, aufgrund des Leidens, das sie vielleicht haben oder so. Und da kann man, glaube ich, schon von Authentizität sprechen, wenn man sich da mit identifizieren kann, was diese Künstler zum Ausdruck bringen. Und ob sie das dann natürlich leben, ist die andere Frage, aber man interpretiert selber als junger Fan sozusagen auf jeden Fall in diese Künstler rein, dass das, was sie da wiedergeben, auch authentisch ist und dass sie das leben. Und so kann ich, also schon, glaube ich, auf jeden Fall von meiner Musiksozialisation, von den Anfängen von Authentizität sprechen. Also da gab es einfach, keine Ahnung, Fehlfarben war für mich so prägend. Was ich haben will, das kriege ich nicht und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht, bla. Und das war für mich irgendwie authentisch und ich habe in die Band rein interpretiert, dass das genau so gemeint ist und gelebt wird. Und nur wenn man also später dann sich mehr mit Musik beschäftigt, als Fan auch und mehr Musik konsumiert und in verschiedene Genres, zerbricht der Begriff irgendwann mal und man merkt, dass das halt natürlich sehr reduziert ist und dass das vielschichtiger ist eigentlich und man das nicht so runterbrechen kann.
Also sind die Fehlfarben für dich heute noch authentisch?
Naja, also wenn man Authentizität auch noch oftmals bringt man das im Zusammenhang auch mit ökonomischen Mitteln, nämlich den identitätsstiftenden Authentitätskünstlern schreibt man ja oftmals zu, dass sie vielleicht auch ökonomisch beziehungsweise auf ökonomischen Erfolg scheißen oder so. Und wenn man das zum Beispiel als Maßstab nimmt, dann trifft das, glaube ich, auf die Fehlfarben zu.
Okay, alles klar. Jetzt kommen wir zu unserem angekündigten Praxisbeispiel. Er nennt sich Rummelsnuff und bietet uns jetzt etwas dar. Ich mache eben Platz.
Vous êtes vie, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Etwas Musik bitte, lauter. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et j'y suis mais pas cette fois dimanche, Nathalie, lauter. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine, boire un chocolat. La place rouge était vide, je lui ai pris son bras, elle a souri. Il avait les cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. ma chambre à l'université. Une bande d'étudiants, les stiches de meufs en musique. On a ri, on a beaucoup parlé. Débouchés en riant à l'avance de champagne de France et on a dansé. Hey la 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 hey 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 la 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 la. Fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon vide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat du chez Pouchkine. C'était loin déjà. Ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai des guides, Nathalie. Nathalie. Hey, 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 la 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 la. Vielen Dank. Jawohl.
Da bahnt sich ein Duett an zwischen Rummelsnow und Amos. Wann geht ihr ins Studio?
Ja.
Ihr geht, ja. Rummelsnow, vielen Dank für deine Darbietung. Herzlich willkommen in unserer Runde. Dich würde ich vielleicht ganz gerne zunächst mal fragen, siehst du Rummelsnow eigentlich als Kunstfigur?
Naja, nicht so richtig. Ich dachte eigentlich immer, ich mache einfach nur das, was da so rauskommt und dann ist das Rummelsnuff. Das habe ich einfach mal so genannt, weil der richtige Name, ja, fand ich nicht so geeignet dafür. Aber ansonsten ist das auch nur das, was eben rauskommt, wie gesagt, aus mir selber. Und es ist keine Inszenierung jetzt in dem Sinne.
Okay, und
ich bin außer Atem.
Ja. Oder erstmal
hey, hey, hey!
Aber wie kam es denn dazu, dass du dich für Rummelsnuff entschieden hast, also für diese...
Als Name?
Art, ja, als Name und auch als Kunstform oder so.
Das wurde mir irgendwie eines Tages ins Gehirn gelegt. Das war da und musste raus. Wie gesagt, hatte sich aufgestaut in Jahren. Ich war ja früher schon mal Musiker zu DDR-Zeiten und auch kurz danach noch. Und habe dann irgendwann mal richtig die Schnauze voll gehabt davon und dann, das ist so knapp 10 Jahre gewesen sein, völlig ohne künstlerische Betätigung verbracht. Und da gab es dann irgendwann mal so einen Moment und so einen Stau. Ich sagte, jetzt muss es wieder raus, irgendwie muss es wieder losgehen. Warum das dann nur ausgerechnet Rummelsnuff wurde und man kann nicht alles begründen. Es kam wie es kam.
Ja. Okay. Und wie wichtig sind bei dir so optische Elemente bei deiner Kunst?
Die halbe Miete gehört dazu. Es geht ja auch viel über Videos und so bei Rummelsnuff, also mir. Und ja, klar, Videos sind nun mal optisch und das ging auch mit Videos los. Noch lange bevor die ersten Konzerte stattgefunden haben, gab es schon Videos. Also ja, okay, wichtig.
Und wie erklärst du dir das, dass also Videos so den Ausschlag gegeben haben für die Musik? Also, dass die zuerst da waren, also dass das, also die Figur, also so eine Art Figur.
Einfach das Interesse, da das sowas machen zu wollen und auch das Glück, immer Leute getroffen zu haben, die gerne mitmachen wollten und eben Filmleute, dieses, jenes. Also die Videos habe ich ja nicht selber und alleine gemacht, mangels Kenntnis hätte ich niemals zustande bekommen. Deswegen hat sich so, dadurch, dass man eben die richtigen Leute kennengelernt hat, hat sich das ergeben, dass man mit Videos begonnen hat, ja.
Okay, und was hältst du von dem Begriff Authentizität? Hast du da ein Verständnis, was das für dich bedeutet?
Ich glaube, das habe ich jetzt schon die ganze Zeit vorher so, also
bist damit einverstanden?
Von mir gegeben, ich halte mich schon für authentisch, weil es ist keine aufgesetzte Maske in dem Sinne, auch wenn manchmal die Mützen variieren, so, oder die original französische Version. Und dann gibt es noch ganz andere Dinge. Also das, sowas schon, sowas ist vielleicht immer ein kleiner I-Punkt auf der ganzen Sache. Aber insgesamt ist das schon ich selber.
Aber die Mützen sind speziell für die Bühne. Also die trägst du privat?
Immer, nicht. Jederzeit, immer im Wechsel.
Okay, ja. Alles klar. Amos, wie ist es denn das bei dir, wenn du auf der Bühne stehst? Würdest du sagen, Amos auf der Bühne ist eine Kunstfigur? Ist das jemand anders als du jetzt privat?
Also ich glaube ja, dass es immer irgendwie Facetten der eigenen Persönlichkeit darstellt. Also wenn ich jetzt irgendwie im Goldanzug auf die Bühne gehe, heißt es natürlich nicht, dass ich morgens am Frühstückstisch so sitze. Auf der anderen Seite ist es so, dass es ja schon irgendwie ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Also ich merke das, weil man sagt ja immer irgendwie, die Privatperson nimmt Einfluss auf das, was sozusagen auf der Bühne steht. Aber genauso ist es ja auch andersrum. Wenn ich jetzt rein privat, hat sich mein Geltungsdrang sozusagen fast schon, also eigentlich komplett gegen Null, wenn nicht sogar ins andere Extrem so gewandelt. Von daher kann man, glaube ich, eine Person nicht isoliert betrachten, wie ist die auf der Bühne, wie ist die privat, sondern auch diese Sachen, die tauschen sich untereinander aus. Also es gibt eine Feedback auf die Privatperson genauso andersrum. Von daher würde ich die Antwort schon so geben. Klar, ich inszeniere mich als Kunstfigur, aber das, was man auf der Bühne sieht, das bin auch ich. Also das ist authentisch in dem Fall.
Aber warum hast du dich für diese Inszenierung einer Kunstfigur entschieden? Warum gehst du nicht auf die Bühne so, wie du auch privat bist und verhältst dich da genauso?
Ich glaube, da muss man halt auch mal die Frage so stellen, warum? Also weil ist Authentizität jetzt oder die Verkörperung von Authentizität, ist es ausnahmslos positiv? Also muss man ja auch mal sehen, letztendlich das, was wir machen, wenn wir Musik machen oder wenn wir Videos machen oder Schauspiel oder was auch immer, wir sind ja irgendwie medial tätig und zur Unterhaltung da. Und letztendlich, wohin Unterhaltung führt, die ein Abbild oder beziehungsweise die Wiederholung von Authentizität ist, das sieht man jetzt momentan an TV-Reality-Formaten, die halt irgendwie von oben bis unten durchlaufen. Das muss man irgendwie auch mal so ein bisschen in Frage stellen, weil letztendlich, wenn das, die Medien sozusagen Authentizität ausnahmslos darstellen, dann kann irgendwas mit der Gesellschaft ja nicht stimmen, weil Medien eigentlich dazu da sind, die Gesellschaft zu unterhalten. Und deswegen muss man grundsätzlich, glaube ich, die Frage stellen, ist es denn überhaupt negativ, nicht authentisch zu sein? Oder in dem Fall in Form einer Kunstfigur nicht authentisch zu sein?
Thorsten, wie ist das denn? Du bist ja Manager von Deichkind. Würdest du sagen, Deichkind sind Kunstfiguren? Weißt du das? Versteht sich die Band als Kunstprodukt, Kunstfigur?
Da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen dafür. Also Deichkind, als Deichkind begonnen haben sie als klassische Hamburger Rap-Band begonnen, so im Fahrwasser von Fettes Brot, absolute Beginner und so, 1999 gestartet. Und das war auch deren Ding sozusagen. Also ich meine, das war, wie das oftmals bei Musik so ist, da haben sich eben Freunde zusammengetan, die ein Interesse für eine bestimmte Art von Musik hatten. In dem Fall war es Rap-Musik und haben sich dagegen entschieden, politische Rap-Musik zu machen, sondern eher für diese Variante von Fun-Rap und haben dann eben losgelegt und hatten dann auch direkt relativ großen Erfolg, weil sie einen Hit hatten mit ihrer, war auf ihrer ersten Platte, die erste Single-Auskopplung war ein Hit und haben dann erstmal das, was ihre musikalische Sozialisation war, betrieben über drei Platten hinweg. Und dann hat es sich aber für sie einfach künstlerisch und musikalisch ging das nicht mehr auf. Also A, waren sie nie so richtig in der Rap-Szene akzeptiert. B, waren sie gelangweilt von dem, was sie da gemacht haben. Sie hatten irgendwie das Gefühl, das kann nicht alles gewesen sein sozusagen. Und dann haben sie eine Sache gemacht, die meiner Meinung nach sehr schlau war. Sie haben sich nämlich als Band geöffnet ihrem Freundeskreis gegenüber. Das heißt, sie haben gesagt, okay, Deichkind sind jetzt nicht nur noch die drei, vier Leute, die die Band mal gegründet haben, sondern wir öffnen das für irgendwelche Spinner in unserem Umfeld, die eh auch schon immer mit uns rumhängen, Musik machen und lassen die sich mit austoben sozusagen bei dem Projekt und haben angefangen, ihre Identität zu maskieren, zu verbergen und immer mehr Leute auf die Bühne zu holen, die für dieses Projekt auch mit ihre Ideen reingebracht haben. Und so kann man dann auch gar nicht mehr von authentisch oder nicht authentisch sprechen oder so, sondern das wurde so ein komischer Wust an Menschen, die alle was reingetragen haben. Das wird natürlich auch gesteuert, so ein bisschen bürokratisch von einer Person, die so eine Art regisseurhafter den Daumen drauf hat, aber das hat sich dann so ein bisschen so selbst entwickelt auch sozusagen, beziehungsweise, ja, also ist so aus diesem neu eröffneten Kollektiv so hat sich das dann so peu à peu ergeben, dieser Wahnsinn, den sie dann letztendlich da auf der Bühne jetzt darstellen. Habe ich jetzt die Frage eigentlich beantwortet?
Naja, du hast darauf hingeführt, aber da wollte ich jetzt nochmal nachhaken. Sind sie jetzt aus deiner Sicht oder aus Bandsicht Kunstfiguren oder sind sie das nicht? Was würdest du sagen?
Kunstfiguren, ganz klar. Also, ja.
Und stellt einen das als Manager vor irgendwie besondere Herausforderungen im Vergleich zu einer gewöhnlichen Band, sag ich mal?
Ich finde es einfacher, damit zu arbeiten tatsächlich, weil du eben genau mit dem Typus authentischer Künstler nicht unbedingt zu tun hast im Sinne von, das ist das, was ich gegenüber meinen Fans verkörper. Und ich muss versuchen, gegenüber meinen Fans auch genau das so authentisch darzustellen und zu sein und zu leben, sondern dadurch, dass sie sich eben maskiert haben und sich dem entzogen haben, kann man freier damit auch arbeiten, als Management dann auch. Aber auch für die Band ist es auch freier. Also man hat sich befreit von dieser reellen Deichkind-Figur hin zu Kunstfigur und in Form dieser Kunstfigur kann man einfach ja, sich freier bewegen und das macht es einfacher alles, auf jeden Fall.
Amos, kennst du das auch? Also diese Schutzfunktion einer Bühnenpersönlichkeit, dass man also da mehr machen kann und auch nicht so angreifbar wird, wie wenn man jetzt alles von sich preisgeben würde?
Ja, bestimmt. Also ich merke es bei mir auf jeden Fall so, am Anfang steht halt immer eine Idee. Das kann der Song sein oder wie auch immer. Und dann im Grunde triffst du ja auf dem Weg, bis dieser Song rauskommt, bis dieser Song von mir aus in Form eines Videos oder verpackt in einem Artwork rauskommt, triffst du ja lauter Entscheidungen irgendwie. Und wenn du die natürlich, wenn du eine Kunstfigur sozusagen stellvertretend erschaffst, dann hast du, wie Thorsten gerade schon gesagt hat, hast du halt einfach viel mehr Freiheiten, weil du nicht die ganze Zeit gegenchecken musst, identifiziere ich mich selber jetzt bedingungslos damit oder würde ich das selber tun, sondern du hast halt einfach, du kannst viel konsequenter diese Idee verfolgen, weil du eben nicht den eigenen Check oder die Idee ständig dem eigenen Check unterwerfen musst. Und somit kommen halt meistens auch kompromisslosere Sachen raus. Also das ist halt auch noch so ein positiver Punkt, wenn man sagt, man hat die Möglichkeit, Dinge ganz einfach konsequent und auch von seiner eigenen, von den eigenen Interessen freizumachen. Das ist ja auch so ein Ding. Authentizität ist ja so rein definitionsmäßig, dass man sich seinem Umfeld und den Interessen anderer sozusagen entzieht. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die eigenen Interessen und die eigenen Persönlichkeitsdefizite sozusagen einer Idee auch ständig im Weg stehen können. Und auch davon kann man sich letztendlich ein Stück weit befreien, indem man eine Figur erschafft, die einfach viel freier ist als man selber und ein viel größeres künstlerisches Spektrum abdenken kann als man selber.
Okay, jetzt sind schon sehr viele so Elemente von Authentizität in den Antworten zusammengekommen. Ralf, ich würde dich mal fragen als Wissenschaftler, wie definiert man denn das überhaupt? Also was ist wirklich aus wissenschaftlicher Sicht Authentizität? Was bedeutet das?
Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, das zu definieren und dann irgendwie eine Regel vorzugeben oder so, sondern ich würde eher sagen, die Wissenschaft beobachtet, was in der Gesellschaft als authentisch bezeichnet wird und versucht dann vielleicht zu systematisieren, ob es vielleicht 3 oder 5 oder 8 verschiedene Stränge von Authentizität gibt oder ob sich die Idee von Authentizität im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte verändert. Also das ist eher so eine Beobachterposition, eher als dass man sagen würde, wir haben die Rolle zu definieren, was wir jetzt für authentisch halten und was nicht. Und dann wird es vielleicht gar nicht angenommen von den wirklichen Menschen draußen.
Okay. Du hast ja in deiner Dissertation aber dich auch ein Stück weit mit der Konstruktion von Authentizität beschäftigt. Kannst du mal ganz kurz erklären, was du in deiner Dissertation gemacht hast und was deine Ergebnisse waren in Bezug auf die Wahrnehmung von Authentizität bei Musikfans oder so?
Ja, also die eigentliche Fragestellung war zu untersuchen, wie nach welchen Kriterien Musikhörer eigentlich ihre Musik bewerten. Was ist gute Musik praktisch? Und zwar wiederum nicht von mir selbst entschieden, sondern ich gucke mal, wie Leute über Musik urteilen und versuche dann auch wieder Kriterien zu finden. Und zwar habe ich mir dazu Amazon-Kunden ausgesucht, weil das war gerade neu vor so 5, 6 Jahren, dass dieses empirische Material zur Verfügung stand. Man geht ins Internet und kann sich zu einer Platte von Herbert Grönemeyer oder so 100 Kundenrezensionen runterladen und kann die einfach dann inhaltsanalytisch auswerten. Das habe ich mit insgesamt 10 Platten mal 100 Rezensenten gemacht, 5 Kritikerlieblinge wie The Strokes, Bob Dylan, Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age auf der einen Seite und dann 5 ausgemachte Publikumsfavoriten, also LP-Chart-Sachen wie Herbert Grönemeyer, Anastasia, also mehr Mainstream-Pop-Bereich. Und es ist herausgekommen, dass die Kriterien sich nicht großartig unterscheiden. Das ist also von Pophörern geschätzte Alben nach ähnlichen Kriterien bewertet werden wie die Kritiker-Favoriten. Und Authentizität ist eben auf beiden Seiten ganz wichtig. Und jemand wie Anastasia, den der Indie-Hörer niemals für authentisch halten würde, wird von den Pophörern trotzdem für authentisch gehalten mit der Begründung, die hat jetzt gerade ihr Krebsleiden hinter sich und die neue Platte ist total autobiografisch, die hat sogar in einigen Texten selber mitgeschrieben. Und da kommt das voll raus, ihre Krankheit. Oder da liegt so viel Gefühl in der Stimme, das kann man nur so singen, wenn man vorher Krebs hatte und das gerade überstanden hat und damit gekämpft hat. Also dieser persönliche Ausdruck auf der einen Seite, im tief empfundenen Vibrato der Stimme oder bei Anastasia ist es immer die Rockröhre. Also sie hat so viel Power, die Frau, das kommt voll rüber in ihrer Musik. Das wäre halt die Authentizität auf der Popseite oder eben Grönemeyer. Die Frau ist gestorben und er macht ein Lied drüber. Sowas wie eine biografische Authentizität. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite wird das bei Leuten wie Queens of the Stone Age oder Bob Dylan oder so gar nicht mehr angesprochen, weil die von vornherein für authentisch gelten, weil die sich gegen die Ansprüche der Fans, gegen Ansprüche der Industrie und so weiter vermeintlich durchgesetzt haben und auch ihr Ding machen. Das heißt, Authentizität ist auf allen Seiten wichtig, aber sie wird jedes Mal ganz anders und nach ganz anderen Normen begründet und definiert. Und aufgefallen ist mir, dass Franz Ferdinand die einzige Band waren, bei denen Authentizität fast keine Rolle spielt, weil die aus einer ganz anderen Richtung kamen. Da war wichtig, dass die Leute dazu tanzen können und dass das mal was Neues ist, gute Melodien sind und so, aber niemand hat darüber geredet, ob die sie selbst sind auf der Bühne.
Ja, vielleicht ist das ja auch bei Deichkind ein ähnliches Prinzip, dass es vielleicht auch nicht so wichtig ist, ob die jetzt wirklich sie selbst sind oder nicht. Aber die Band hat doch im Vorfeld der Konzeption eines Theaterstücks eine Publikumsbefragung durchgeführt. Und da ging es ja auch ein bisschen darum, so abzuchecken, was halten die Fans eigentlich von dieser Band? Was denken sie über die, wer das eigentlich ist und was die wollen? Kannst du ein bisschen zusammenfassen, was so dabei rauskam?
Ja, nur bedingt, weil ich war bei der Planung nicht dabei und habe selber das Theaterstück dann nur einmal gesehen. Aber woran ich mich noch erinnern kann, also es gab nach einem Deichkind-Konzert, nach einem großen Konzert in Hamburg, Publikumsbefragung. rund um die Band und über die Band. Und ich weiß nur noch, dann wurde bei dem Theaterstück ausgewertet. Ja, dass diese Befragung ausgewertet und herausgekommen ist, dass auf jeden Fall zu 80% sozusagen das Publikum die Band anders sieht, als die Band sich selber sieht. Also ein Beispiel fällt mir noch ein, dann ging es um das Stück Arbeit nervt zum Beispiel und dann wurde befragt, was glaubt ihr, worum geht es in der Nummer? Und das Ergebnis war meistens eben, ja, oftmals Spaß haben und so auch, aber ja, das ist doch Hartz-IV-Empfänger und das ist doch Sozialkritik und das ist Kritik am System und am Abbau des Sozialstaates, bla bla bla. Und das war nicht unbedingt die Idee von Deichkind, als sie den Song geschrieben haben, sondern die Idee war eher, eine Feiernummer zu schreiben, sozusagen, mit so einer Punk-Attitüde.
Okay. Rummelsdorf, hast du auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, also dass du mit Fans konfrontiert wurdest, die gar nicht verstanden haben, was du eigentlich machst?
Naja, es wird vielleicht gelegentlich in Texten auch Freiraum gelassen. Da kann sich jeder rausziehen, was er selber drunter verstehen möchte. Und da lasse ich den Ding auch freien Lauf eigentlich. Das ist jetzt nicht alles so die konkrete Aussage immer. Wenn die Aussage konkret genug ist, dann wird es eigentlich meistens auch verstanden, denke ich.
Okay, und aber so Missverständnisse, wenn sie dann vorkommen, stören dich dann auch nicht weiter?
Das ist nee, halt, die sind manchmal schön, die Missverständnisse. Das lese ich im Gästebuch, in Blogs irgendwo, dass da ganz andere Sachen rausgezogen werden, die mir ganz gut gefallen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, sage ich nicht.
Auch bitte ein Beispiel.
Nee, nur so, dass zum Beispiel, naja, was soll ich jetzt hier erzählen? Ich denke mal, das ist jetzt nicht bekannt, das Beispiel. Ein Titel von mir ist Liebowitz. Da kann man nur wirklich nicht wirklich nachempfinden, was da war und wie das war. Es ist einfach, fügt sich, wie ich finde, und vielleicht manche der Leute, die das anspricht, dass sich Text und Musik so schön ineinander fügen und man hat da wirklich Freiraum zum Träumen und damit lasse ich es jetzt mal stehen. Also da sehe ich, wie gesagt, Deutungen, auf die ich nicht gekommen wäre, aber gerne auch gekommen wäre.
Okay. Theresa, reden wir doch mal über Radiohead. Du hast über Radiohead deine Magisterarbeit geschrieben. Sind Radiohead authentisch?
Ja, also Radiohead sind eigentlich ein Beispiel, oder eigentlich in dieser Arbeit, also gibt es erstmal noch viel mehr Aspekte, so würde ich sagen, die also von Authentizität, als wir jetzt schon angesprochen haben, also sowas wie Identifikation hattest du angesprochen, dass also man in vor allem so einem Teenage-Alter, wenn man anfängt, Musik zu hören, dann möchte man sich mit der Musik, die einem gefällt, identifizieren und man findet über Musik auch eine Art so Platz in der Welt und dafür ist es dann wichtig, dass die Bands, mit denen man sich identifiziert oder diese Musiker sind dann für einen authentisch, sie verkörpern etwas, was man mit sich selbst in Beziehung setzen kann, mit seinen eigenen Problemen, die man darin wiederfinden kann oder seine eigenen Gedanken und so weiter. Das ist auf jeden Fall bei Radiohead ein ganz großer Teil des wahrgenommenen authentischen Images. Also so wird sehr viel Authentizität bei Radiohead konstruiert von den Fans. Aber ja, wie gesagt, also ich würde das auch alles aus dieser Perspektive, also aus der Fanperspektive eigentlich erstmal betrachten. Also ich finde, Authentizität kann man eigentlich aus dieser Perspektive am besten betrachten, weil Fans es überwiegend sind, die einem Künstler Authentizität zuschreiben. Und also daran sieht man halt schon, das ist ja schon eine sehr gefärbte Perspektive. Ja, was noch dann gibt es ja, wie du auch schon angesprochen hattest, diese Art der Authentizität zu definieren, dass man sagt, wenn die Band auf kommerziellen Erfolg scheißt, dann sind sie authentisch. Oder wenn jemand so ein krasses, eine Art von Bild vermitteln kann, dass er in seinen Songs sein eigenes emotionales Leiden ausdrückt, wie zum Beispiel Tom York von Radiohead auch sehr stark so wahrgenommen wird, der leidende Sänger auf der Bühne, der über seine eigenen Probleme singt und mit denen sich dann die anderen Millionen Freaks, also was ja dann auch wieder ein kleiner Widerspruch ist, so wie können es dann so viele sein, sich damit identifizieren können, denken, ja, so, das finde ich auch, das finde ich authentisch, so habe ich mich auch schon mal gefühlt, also so eine Art von, das was wieder Identifikation ist, aber auch eine, diese biografische, persönliche Authentizität und eben dieser unkommerzielle Faktor, ja, der sozusagen auch Kurt Cobain haut da in die gleiche Schiene, diese Art von, ich mache das auf gar keinen Fall für das Geld oder für den Ruhm, sondern ähnlich auch wie Rummelsnuffs, wie du es gerade gesagt hast, ist halt einfach dieser künstlerische Druck, der sich in einem ansammelt, sich da also kreativ zu betätigen. Und das macht man nur für sich selbst und nur für seine eigenen, zu seinem eigenen Vergnügen. Und wenn es dann zufällig einen, also sehr vielen anderen Leuten auch gefällt und einen dann zufällig auf irgendwelche, in irgendwelche riesigen Stadien bringt, dann erträgt man das oder beschwert sich darüber, wie Kurt Cobain oder Thom Yorke das auch exzessiv machen in den Medien, wie anstrengend das eigentlich ist, so berühmt zu sein. Ja, das sind halt so drei Hauptwege irgendwie bei Radiohead, wo die ihr Image prägen in Bezug auf Authentizität, also Unkommerzialität, persönliches Leiden und Identifikation.
Also, Radiohead, wenn ich das richtig verstehe, also sie schaffen praktisch einen Kontext um sich herum. Also sie erklären sehr viel über sich und ihre Anliegen und darüber, wie sie sind und warum sie Musik machen und so weiter. Und dadurch entsteht dann ein Bild von Authentizität möglicherweise, also über die Musik hinaus.
Ich glaube, das ist eigentlich eher was fremd zugeschrieben wird. Also wenn sie direkt dazu befragt werden, leugnen sie das eigentlich. Also ich glaube, dass das ist was ist, was nicht passiert durch explizite Anleitungen des Künstlers, so in diesem Lied habe ich wirklich das und das gemeint oder damals ging es mir wirklich so und so, sondern das ist eigentlich was von alleine in einem selbstlaufenden Prozess von Fans, wo einfach mal von ausgegangen wird oder je nachdem, was dem individuellen Fan einfach wichtig ist, was für ihn authentisch ist und was für ihn wichtig ist, so ich finde Thom Yorke jetzt nur gut, wenn der das auch wirklich erlebt hat, worüber er gerade singt, dann, also es ist eher so eine Fremdzuschreibung und bei Radiohead, die sind dazu halt auch dann exzessiv befragt worden und dann sagt eigentlich Thom Yorke immer so dieses, hat da in sehr vielen Interviews sehr wütend reagiert und gesagt, das hat mit mir nichts zu tun, ich bin nicht irgendwie die ganzen Selbstmörder sollen sich Morrissey-Platten kaufen, ich habe damit nichts zu tun, ich will nicht euer Anti-Held sein, das ist ein Kunstprodukt, das sind, das dann sozusagen sehr vehement behauptet hat, was ihm aber natürlich keiner glaubt, weil dieses Image einfach so viel stärker ist, als dass er das irgendwie kaputt machen könnte mit ein, zwei Interview-Aussagen, was ich auch sehr interessant finde, weil dann ja wiederum das eigentlich bedeutet, dass das, was der Künstler dann selbst sagt, weniger Authentizitätswert hätte, als das, was die Fans nun mal annehmen. Also es ist einfach stärker. Ja. Ralf, mal dahingestellt, wie wahr das jetzt ist, was er in Interviews sagt, kann man ja auch nicht. Ja, es ist alles eine große Grauzone. Ja.
Ralf, du hattest dich gemeldet.
Ja, ich glaube, ganz interessant bei Radiohead ist, dass sie versucht haben, kommerziellen Selbstmord zu begehen. Also mit OK Computer war so der Gipfel erreicht der Popularität bis dahin. Und dann war das Kid A-Album eine Neuerfindung, musikalisch in eine ganz andere Richtung. Soweit ich weiß, wurden keine Videoclips veröffentlicht zu Auskopplungen dieses Albums, keine Singles. Man hat kaum Interviews gegeben und man hat nur Konzerte gespielt, wenn man in Zelten spielen durfte, wo keinerlei Werbung in irgendeiner Form zu sehen war. Das heißt, eine totale Absage an das, was die Fans von einem erwarten. Es gibt kein OK Computer 2, sondern wir machen jetzt ganz unser eigenes Ding, so wie wir das müssen, egal ob das jemandem gefällt oder nicht. Und wir machen bei diesem ganzen Vertriebssystem, Popmusik, so wie es normalerweise funktioniert, nicht mit, indem wir ganz nach unseren eigenen Regeln entscheiden, für wen wir gleichzeitig stehen. Also keine Cola-Werbung an irgendeiner Halle, mit der man dann umgehen muss oder so. Das ist die Anti-Kommerz-Richtung sozusagen. Und dann kommt dazu die politische. Radiohead waren ja immer auch so ein bisschen mitteilungsfreudig, was ihre politischen Haltungen anging oder für welche Werte man sich generell einsetzt. Allerdings nie so laut wie ein Bono, also dass man jetzt hauptsächlich definiert worden wäre, plötzlich als politisches Instrument irgendeiner Seite. Also dadurch, dass man dieses politisch auch ein bisschen runtergehalten hat, wirkt es nur noch ehrlicher praktisch. Und vielleicht bin ich gerade allen Klischees aufgesessen, die man nur mitkriegt, wenn man so ein bisschen Radiohead verfolgt und nicht zu 100%.
Ja, genau. Also ausweiten. Ja, also das, was du gerade gesagt hast, genau, ganz wichtiger Punkt, den habe ich noch gar nicht erwähnt, dieser Bruch in, also der, aber auf der einen Seite, du hast ein paar Sachen gesagt, also das war das Gegenteil von dem, was die Fans erwartet haben. Auf eine andere Weise, also die andere Front, die Radiohead wahrgenommen hat, natürlich dann gesagt, das ist genau das, was die Fans erwartet haben. Also wenn sie jetzt einfach weitergemacht hätten und zu den zu REM-Größen aufgestanden wären und die absoluten Stadion-Standard-Rocker geblieben wären, hätten sie eigentlich ihre Credibility verloren. Also dieses gebrochene Muster dabei wären. Plus diese ganze unkommerzielle Sache, das ist natürlich auch eine kommerzielle Schiene. Also das ist ja ein ganz großer Markt. Genau, Kid A ist Also das hat man auch untersucht, die haben das eigentlich total krass vermarktet, dass es eigentlich nur auf eben anderen Wegen, die zu der Zeit nicht so sehr bekannt waren, zum Beispiel war eigentlich dieses, also sie haben ja dann auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, also nach OK Computer, eine sehr lange Pause gemacht und alle Fans in ganz riesige Spannung versetzt, was jetzt wohl als nächstes kommen wird, und dann wurde eigentlich das Kid A-Album auch schon eigentlich absichtlich in die Internetforen gebracht, bevor es veröffentlicht wurde, dass die Fans eigentlich auch genug Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen vorhin. Das war auch ein bewusster, ist auch als bewusster Marketing-Move bezeichnet worden. Und genauso das, ja, und dann kannten es alle schon und waren alle schon so gespannt. Und als es dann physikalisch rauskam, war es sofort Nummer eins. Und das war auch alles ganz gut durchdacht. Also da könnte man auch von dieser Seite betrachten. Und genauso dieses Zelt, mit dem sie getourt sind, in dem keine, also sozusagen diese Absage an die großen Konzertvenues und wir machen jetzt alles wieder selbst und wir nehmen nur ein Zelt mit, in dem darf keine, ja, keine, nicht für große Konzerne geworben werden und wir machen das alles nur selber und ohne den ganzen kommerziellen Scheiß. Das ist natürlich von den, das war natürlich für die Fans oder, also das hat Radiohead auf jeden Fall auch auf einer Marketing- Ebene sehr, sehr viele Verkäufe eingebracht, weil es einfach ihre Credibility bei ihrer Fanbase sozusagen so dolle, also die ganzen Leute haben sie ja deswegen noch mehr geliebt. Das ist ja so, wie was wir eben im Scherz gesagt haben, auch über Kurt Cobain, als er sich umgebracht hat, haben natürlich die Fans auf der einen Seite nicht begeistert, auf der anderen Seite hat ihn natürlich genau das, also auch zur authentischen Ikone gemacht auf eine Weise. Und also deswegen, das muss man eben ganz, oder Radiohead haben auch ganz dolle mit diesen Internet-Marketing-Sachen angefangen, also dieses, die haben zum Beispiel so eine Frage-Antwort-Maschine, der Googly Minotaur oder so auf ihrer Webseite, wo also auch so ganz krass so dieses, ich glaube, es heißt virales Marketing, da weißt du wahrscheinlich mehr drüber. Also das haben die halt, also das sozusagen vor Veröffentlichung den Fans kostenlos Material, das haben die so exzessiv gemacht für Kid A. Ja, das, und also dass man das natürlich auch wieder ganz hart angreifen kann, das mit so einer Authentizität sagen, so ja, wir kümmern uns jetzt gar nicht mehr um unseren Erfolg, aber eigentlich das alles nur unter die Oberfläche zu verlagern und damit noch viel mehr einschlagende Wirkung zu haben. Also vielleicht, wenn, vielleicht kannst du, ich weiß nicht, ob ich das richtig beschrieben habe mit den ganzen Marketing-Sachen.
Thorsten, vielleicht kannst du erstmal was darüber sagen. Kommerzieller Erfolg, ist das eigentlich immer noch so heutzutage, dass das die Glaubwürdigkeit einer Band untergräbt?
Naja, also eben, ich glaube vor allem, wenn man jetzt im Kontext von der Messe hier über Authentizität spricht und so, ist hat das Beispiel gerade auch ganz gut geschildert, dass eben ab einer gewissen Größenordnung ist, glaube ich, das, was man als authentisch verkauft und so, eigentlich Marketinginstrument. Das hat das gerade ganz gut gezeigt. Und ich meine, die Popkultur ist eh, ich meine, das ist einfach eine Spielwiese im Kapitalismus sozusagen, wo alles möglich ist. Also das ist genau wie gerade beschrieben, man kann eben verschiedene, egal wie man sich verhält, ab einer gewissen Größenordnung, man kann das eben als authentisch verkaufen, aber es ist letztendlich wieder nur Marketing für sein Produkt und man kann im besten Falle mehr ökonomischen Nutzen rausschlagen. Deswegen glaube ich schon, wie gesagt, wenn man im Rahmen von so einer Messe darüber diskutiert, ist wahrscheinlich das, was eben auch die meisten Leute, die hier sind, selber betrifft, ist eher dieser Authentizitätsbegriff mit DIY, aus Fantum irgendwie als Musikschaffender tätig zu sein, erstmal gar nicht unbedingt den ökonomischen Erfolg vor Augen zu haben, sondern erstmal wirklich aus einer, ja, aus dem Fantum, aus der Glaubwürdigkeit heraus, aus ja, aus dem heraus eben für Musik arbeiten. Und ich glaube, wenn man versucht, den Begriff authentisch dann runterzubrechen, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich am authentischsten, wenn man die Kleinszene betrachtet. Auch wenn natürlich in der Kleinszene bestimmt auch jeder damit liebäugelt, irgendwie mal einen großen Erfolg zu haben, sprich irgendwie ein Album zu veröffentlichen als Label oder ein Album rauszubringen als Künstler, das viel verkauft. Es wird zwar immer vorgegeben, man möchte das nicht, weil man ja authentisch sein möchte, aber das ist damit liebäugelt bestimmt jeder. Aber erstmal kommt es mir als sozusagen die authentischste Ebene erstmal vor, in eben diesem, auf dieser Spielwiese Popmusik. Eben genau diese DIY-Strukturen zum Beispiel und so.
Okay, aber wenn man so eine Band dann vermarktet, ist es auch wichtig, genau das zu kommunizieren, dass die eben so arbeiten, so glaubwürdig, aus der Glaubwürdigkeit herauskommen, quasi, wie du es vorhin formuliert hast.
Ja, also ich glaube, also gerade im Independent-Bereich muss man jetzt nicht unbedingt die Bands so vermarkten, nicht authentisch vermarkten, sondern das machen die Bands erstmal selber sozusagen. Also die Bands sind eigentlich, habe ich das Gefühl, also die Bands, mit denen wir arbeiten, ob jetzt Goldene Zitronen auch oder so auf dem Label zum Beispiel, ich meine, die sind durch das, was sie äußern, wie sie sich positionieren innerhalb der Branche und so, ist das schon sozusagen ihr eigenes Marketing, weil sie sprechen dadurch, dass sie sich gewissen Dingen verweigern, eine bestimmte Zielgruppe an, Leute, die sich damit identifizieren können, mit dieser Verweigerungshaltung, und das muss man als Label jetzt nicht unbedingt forcieren. Ich glaube, das passiert dann eher in Major Companies, dass sich sozusagen der A&R von einer Major Company erhofft, eine Band zu sein, die möglichst authentisch ist und vielleicht dafür sorgt auch durch das Marketing, das die Major Company dann macht, dafür sorgt, dass der Künstler, die Band, die Künstlerin als sehr authentisch kommuniziert wird in die Medien hinein.
Ist das möglich?
Ja, ich glaube ja, ich glaube, es war die letzten Jahre tatsächlich möglich, weil ich auch das Gefühl habe, dass es eben in der Popmusik jetzt nicht unbedingt mehr, also so gewisse Maßstäbe gab, womit identifiziere ich mich oder so, sondern es war einfach ein sehr inflationäres Feld. Ich glaube auch, dass zuletzt die letzten Jahre das ein sehr, dass das die Jahre des Unpolitischen in der Popmusik waren. Dadurch glaube ich auch, war es durchaus auch möglich, auch als Major-Plattenfirma jüngeren Musikfans auch etwas zu verkaufen, was es vielleicht gar nicht war.
Okay. Ralf, du hattest vorhin noch aufgezeigt, wolltest du noch was sagen?
Ja. Zu einem das Stichwort politisch, das hatten wir auch bei Radiohead. Also wer politisch ist, der muss natürlich danach leben, zu Hause. Und wer dann einmal beim falschen Nicht-Fairtrade-Laden einkauft oder so, der ist die Authentizität los. Also das war diese Sache auch mit der Befreiung. Frei ist eigentlich der, der eine Kunstfigur auf die Bühne bringt und der nicht mit beispielsweise einem politischen Anspruch sein Leben einschränkt und dementsprechend dann in jeder Situation auch privat beurteilt wird, ob er diesen ganzen Kriterien dann gerecht wird, die er selber politisch auf die Bühne bringt. Aber ich wollte nochmal ansprechen, dass Authentizität hier jetzt im Moment so als ein Ideal gilt, was man mehr oder weniger erreichen kann. Aber es gab eben auch eine Zeit, wo Authentizität ganz egal war. Ich denke an David Bowie in den 70er Jahren im Zuge der Postmoderne, der das durchschaut hat, wie zum Klischee geworden dieses Rockstartum bereits geworden ist, mit den Folkhelden der 60er und den Rolling Stones, die mittlerweile eine Yacht in Südfrankreich hatten und gar nicht mehr für das standen, wofür sie eigentlich mal angetreten waren. Und der dann ganz offensiv gesagt hat, ich bin unehrlich, ich wechsle mit jeder Platte die Musik, ich verkleide mich mit jeder Tour komplett anders, ich stelle Kunstfiguren auf die Bühne, ich will ganz viel Geld verdienen und als nächstes bringe ich eine Ballade raus, weil ich weiß, dass das gerade angesagt ist und viel Geld macht. Er hat also all diese Klischees der Authentizität erkannt und ihnen öffentlich widersprochen, was ihn natürlich wieder ganz authentisch gemacht hat, da er ja ehrlich zu uns war und gezeigt hat, dass er als Einziges jetzt das System verstanden hat und gleichzeitig damit bricht und trotzdem wieder von seinen Fans geschätzt wird, weil endlich mal jemand die Wahrheit sagt und dementsprechend authentisch ist. Und in der Folge gab es dann viele Musiker, die sich auf ihn beziehen und diese Künstlichkeit in den Vordergrund stellen, wie jetzt aktuell Lady Gaga, die auch sich ganz offensichtlich als Kunstfigur darbietet, die ganz viel Wert auf Kostüme legt und ganz unterschiedliche Musikrichtungen gleichzeitig verkörpert, aber die sicherheitshalber auch eine Piano-Version von Pokerface aufgeführt hat und die bei YouTube reinstellt, damit die Leute, die das alles nicht verstehen, wie es gemeint ist, nochmal sehen, ah, die kann wirklich singen, die kann wirklich Klavier spielen, damit auch die nochmal abgeholt werden und verschiedenste Zielgruppen quasi bedient werden. Diejenigen, die nicht mehr an Authentizität glauben und die anderen auch gleichzeitig dazu, damit man so viel wie möglich verkauft.
Also eine bestimmte Rolle spielt Authentizität dann aber auch bei Lady Gaga, sonst würde sie also nicht diesen Wert darauf legen, eben auch ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, dass sie eben wirklich eine Musikerin ist.
Ich will darauf gleich nochmal was sagen, und zwar ist es auch so eine Qualitätsfrage. Ich glaube, eine gewisse Qualität kann man gar nicht erreichen, ohne dass man etwas glaubwürdig verkörpert. Also Lady Gaga wäre nicht so erfolgreich, wenn sie das Ganze nicht so mit Leidenschaft betreiben würde, glaube ich, das Ganze nicht so glaubhaft verkörpern würde und wenn sie eben nicht diesen Background hätte, dass sie, ich weiß nicht, ob sie die Songs selber macht oder wie auch immer, aber jedenfalls hat sie ja auch in gewisser Weise was auf dem Kasten. Also ich glaube, bei Lady Gaga im Speziellen ist es so, sie fährt halt einen ganz starken Kompromiss musikalisch. Also musikalisch ist es relativ zum Heulen, aber dafür, dass sie eigentlich für den Massenmarkt gemacht ist und auch so ein Massenphänomen ist, schaut sie in der Verpackung, ist sie doch, würde ich sagen, relativ speziell, sehr innovativ und lehnt sich da ganz schön weit aus dem Fenster, sodass das eigentlich ein gelungener Kompromiss ist und sie somit jetzt momentan, glaube ich, auch die Grenzen neu auslotet, was dieses ganze Massengeschäft angeht. Und das ist, glaube ich, nur durch gewisse Authentizität zu erreichen. Und dann wollte ich nochmal auf das, was Thorsten gesagt hat, zurückkommen. Und zwar um diese ganze Geschichte mit Rockband, Authentizität, Independent und auch irgendwie Majors, die versuchen, Bands authentisch zu präsentieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass momentan die Musikszene uns alle in der Hinsicht eint, dass einfach überhaupt keine Budgets mehr da sind, um großartig was anderes zu machen. Also Majors sind ja teilweise auch so, dass sie sagen, ja, cool, ihr kennt jemanden, der ein Video machen kann, dann lasst den das mal machen, weil wir haben eh kein Budget dafür, sodass eigentlich diese Authentizität auch teilweise so ein bisschen aufgezwungen ist, weil halt im Prinzip die Möglichkeiten gar keine, also es gibt eigentlich gar keine anderen Möglichkeiten mehr, außer sozusagen zu dem zurückzugreifen, was man selber auf dem Kasten hat, sich selber zu helfen, eben diese Do-it-yourself-Geschichte und was dabei rauskommt, ist eigentlich in den meisten Fällen authentisch.
Ist Lady Gaga vielleicht für dich auch so ein Vorbild?
Ich würde sagen, eher andersrum. Nein, also das Ding ist, das, was Lady Gaga heute macht, das klingt jetzt natürlich voll bescheuert, aber das, was Lady Gaga heute macht, ist eigentlich das, was ich schon Jahre vorher gemacht habe. Nur hatte ich halt leider nie die Möglichkeit, das auf einer so perfekten Ebene zu machen, mit so viel Geld zu machen und halt mit der Aufmerksamkeit zu machen. Und letztendlich ist das jetzt natürlich auch die Frage, vor der ich jetzt stehe. Wenn ich jetzt natürlich in die Richtung weitergehe, dann sind es genau diese Fragen, denen ich mich aussetzen muss. Und das ist natürlich auch nicht mein Ziel. Von daher ist es für mich jetzt auch klar, dass ich jetzt schauen muss, wie ich weiter verfahre. Und die nächsten Sachen werden auch mit Sicherheit in eine andere Richtung gehen. Aber es ist natürlich so, dass Lady Gaga jetzt letztendlich jetzt genau zur richtigen Zeit mit der richtigen Maschinerie und mit dem richtigen Produkt halt an der Stelle war und jetzt halt natürlich für alle sozusagen den Markt öffnet. Wenn man jetzt sieht, wie die ganzen anderen Popbands wie Black Eyed Peas und was auch immer jetzt plötzlich anfangen, sich zu kostümieren, irgendwie sich selbst zu inszenieren und so weiter, das ist, wie gesagt, also hat schon was Pionierhaftes von ihm.
Okay, aber du hast gesagt, wenn du jetzt weiter planst an deiner Karriere und dir auch Gedanken machst über die Kunst, die du weiter produzierst, dann spielt dabei auch wieder Authentizität ein Stück eine Rolle. Also du hast gesagt, du machst jetzt eine Rockplatte, das ist eine neue Musikrichtung für dich, aber in einem bestimmten Rahmen willst du da bleiben, hast du gesagt.
Ja, also ich meine, man arbeitet ja sowieso immer nur mit den eigenen Ressourcen. Also letztendlich, ich glaube, an allererster Stelle steht, glaube ich, ein gesundes Selbstbewusstsein. Also nicht im Sinne von Selbstvertrauen oder Übermut, sondern im Sinne von, ich weiß um meine Stärken und meine Schwächen. Also ich brauche mit Sicherheit keine Hardcore-Platte machen, weil ich die einfach nicht glaubwürdig verkörpern kann. Deswegen arbeite ich oder rangiere ich halt zwischen dem, was mir mein Spektrum rein anatomisch, rein was auch immer charakterlich vorgibt. Und da unterwerfe ich mich halt keinen Kompromissen und zweitens keinen Konventionen. Und jetzt lote ich halt einfach alle Grenzen aus. Also ich habe Disco gemacht, habe Pop gemacht, habe Elektro gemacht, was ich jetzt auch wieder mit der neuen Platte mache. Und jetzt mache ich halt Rock so. Und das sind halt alles so Sachen, die marketingtechnisch sicherlich irgendwie nicht so wahnsinnig vorteilhaft sind. Aber für mich einfach mich als Künstler irgendwie bei der Stange halten, mir halt persönlich die Abwechslung geben und halt auch immer wieder neue Herausforderungen sind. Und auch stilistisch neue Herausforderungen sind. Man arbeitet mit neuen Leuten zusammen, mit anderen Leuten. Und ja, aber ich denke, dass alles halt, wie gesagt, eine Facette der gleichen Person ist und deswegen authentisch.
Okay. Ja, ich denke, wir sind jetzt, Ralf.
Ich würde eine Sache gerne noch ansprechen, und zwar das Casting-Phänomen, DSDS und so weiter, wo einem ja versprochen wird, endlich mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. So läuft es in der Musikbranche. Ich glaube, der Ausgangspunkt war, dass der Simon Fuller, der Manager und Erfinder der Spice Girls, mitbekommen hat, wie negativ das Image von gecasteten Boygroups und Girlgroups geworden ist durch die 90er Jahre und dann in die Offensive gegangen ist und gesagt hat, okay, ihr glaubt, Casting sei ein abgekatertes Geschäft und das sei, da wäre nichts Ehrliches hinter. Also drehen wir den Spieß um und zeigen, dass die Leute, die am Ende in den Casting, in gecasteten Bands landen, wirklich diejenigen sind, die am meisten gearbeitet haben, am meisten geschwitzt haben, extra Tanzstunden genommen haben und die Persönlichkeit mitbringen, um Popstar zu sein, was immer das für Kriterien sind. Also auch da ging es darum, zu zeigen, wie es wirklich ist. Also eine Idee von Authentizität steckt dahinter, wobei wir natürlich alle wissen, was es da noch alles gibt, was wir nicht zu sehen kriegen und dass das keineswegs ein Blick in die Wahrheit hinter dem ganzen Gecaste ist. Also niemand sagt, wir suchen ausdrücklich Leute, die irgendeine kranke Geschichte in ihrer Vergangenheit haben, damit wir sie riesengroß über die Bildzeitung am nächsten Tag verkaufen können, weil jede Form von Aufmerksamkeit Werbequote garantiert und so weiter. Das natürlich nicht, aber die Grundidee war, glaube ich, auch, wir zeigen mal, wie es hinter den Kulissen aussieht. Vielleicht fällt jemand drauf rein.
Gut, also ich glaube, wir sind zeitlich jetzt leider schon so ungefähr am Ende. Ich weiß nicht, gibt es noch dringende Bedürfnisse? Möchte sich jemand noch zu etwas, zu einem Aspekt äußern, der noch nicht angesprochen wurde?
Du nochmal. Ja, er wurde angesprochen, aber ich würde das als Schlussthese fast formulieren wollen, dass Identität ganz, ganz entscheidend ist. Also das, womit wir uns als Hörer identifizieren können, das ist für uns authentisch. Das mag im Jugendalter der Fall sein, dass man sieht, wo man überhaupt hin will als Mensch, dadurch, dass man sich Radiohead oder wen auch immer als Vorbild nimmt. Aber ich glaube, in Zeiten, wo Postmoderne und so weiter die Sicherheiten in der Welt immer weniger werden, also man zieht ständig um, man wechselt die Partner häufiger, die Eltern lassen sich scheiden und man nichts ist mehr sicher, Religion nicht mehr, der Beruf nicht mehr und so weiter, da haben die Menschen einfach ein größeres Bedürfnis nach irgendeiner Form von Sicherheit, an der sie sich festhalten können. Und das sind halt gerne auch mal Musiker, die irgendeine Identifikationsfigur bilden, die einem sagt, wo es lang geht und woran man sich festhalten kann. Und die sollen sich auch gerne möglichst nicht verändern in vielen Fällen. Also das ist dann immer so ein Authentizität-Knackpunkt. Was machen wir, wenn Bob Dylan plötzlich zur elektrischen Gitarre greift oder was machen wir, wenn Radiohead ihren Stil komplett ändern? Also Identifikation ist das Entscheidende in puncto Authentizität. Die Nachfrage nach Identifikationsmöglichkeiten wird immer größer und gleichzeitig wird die Möglichkeit, irgendwo noch was Authentisches zu finden, immer geringer, weil die Welt immer stärker medialisiert ist. Wir erfahren alles nur noch durch drei Hände, durch Manager, durch Internet und so weiter und nie mehr beim Live-Konzert oder nicht nie mehr, aber viel weniger. Also Musik begegnen wir immer stärker medialisiert. Dadurch ist Authentizität immer weniger möglich, aber die Nachfrage auf der anderen Seite steigt von Jahr zu Jahr.
Aber seid ihr denn euch dann alle einig, dass es Authentizität wirklich gibt, dass sie auch wirklich vorkommt bei Musikern?
Also ich glaube, es ist illusorisch, aber das hattest du ja auch schon am Anfang gesagt. Also absolute Authentizität ist illusorisch, weil letztendlich, mal abgesehen von ein paar Ausnahmen, wie jetzt Bob Dylan, der halt seit Millionen Jahren im Showgeschäft ist, ist es doch so, dass für jeden, der auf der Bühne steht oder im Fernsehen auftritt oder was auch immer, sind das nach wie vor die Ausnahmesituationen. Also das heißt, letztendlich Authentizität, wenn wir darüber reden, ist es ja im Prinzip, ergibt sich aus gewissen Gewohnheiten, die ein Mensch sozusagen hat. Also ein Mensch verhält sich authentisch, weil er sich immer so verhält. Aber man kann sich nicht immer so verhalten, wenn man in einer Ausnahmesituation ist. Also das heißt, man kann eigentlich gar nicht auf Gewohnheiten zurückgreifen. Und deswegen kann man eigentlich nie authentisch sein. Der versucht, authentisch zu sein vor der Kamera, das ist, wie gesagt, der versucht es. Also der simuliert sich so zu verhalten, wie er sich normalerweise verhalten würde, wenn er selber wäre in dem Moment.
Und vielleicht macht Bob Dylan das ja auch.
Also
Bob Dylan es nur fürs Geld.
Nee, ich glaube tatsächlich ist es so, bei Bob Dylan zum Beispiel, oder zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel Michael Jackson oder so, irgendwann bestimmt diese mediale Person deine private Person oder überschattet deine private Person. Letztendlich, man ist ja auch immer so ein Spiegel des sozialen Netzwerkes und letztendlich Michael Jackson oder Bob Dylan hat wahrscheinlich heute nur noch mit Leuten zu tun, die ihn aus der Zeit kennen, wo er berühmt war. Das heißt, im Prinzip haben die alle eine gewisse Erwartungshaltung und wer ist eigentlich seine private Person, die er ursprünglich mal war? Das heißt, er ist, glaube ich, zu 100% authentisch, aber auch nur, weil er zu 100% in der Öffentlichkeit lebt. Also das heißt, bei ihm hat sich das komplett umgekehrt, da ist es nicht mehr die Ausnahmesituation, sondern die Regel. Also ich glaube, solche Leute sind dann eher unsicher, wenn sie in Situationen sind, wo sie eigentlich eine normale Person sein sollten.
Also ich würde sagen, das sind alles Dinge, die wir überhaupt gar nicht wissen können, weil wir Bob Dylan und Michael Jackson einfach nicht mehr kennen als das medial Vermittelte.
Was ja, genau das ist, was wir das jetzt sind schon ja sehr. Das Vermutungen,
genau, die wir das äußern. Ist nämlich jetzt deine persönliche Konstruktion von Authentizität spielt da jetzt rein. Das ist halt für dich authentisch so. Aber ich würde auch sagen, jetzt so zum abschließenden Wort, also haben wir, glaube ich, so viele verschiedene Weisen aufgezeigt, das zu konstruieren, dass man ja, solche Aussagen finde ich jetzt so, der und der ist zu 100% authentisch, echt nur sehr schwierig fällen kann. Aber was ich noch jetzt auch noch dachte mit dem Ganzen, was eigentlich an was angeschlossen hat, was du gerade gesagt hast und was du davor gesagt hast, mit diesem ganzen medial inszenierten Zirkus, mich hat interessiert, dass du vorher gesagt hast, dass möglicherweise nur in den allerkleinsten Zirkeln Authentizität zu finden ist, weil da dieser ganze diese ganzen Möglichkeiten noch gar nicht da sind. Da ist das Fernsehen nicht, die Leute haben keine Artikel über sich in irgendwelchen Zeitungen, die irgendein Image vermitteln. Das finde ich einen interessanten Gedanken, aber da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber nachdenken oder vielleicht könnte da auch jemand eine Meinung zu haben. Weil auf eine Weise würde das vielleicht auch, also ich habe jetzt die ganze Zeit nur über meine Arbeit geredet, aber ursprünglich, als ihr mir die Mail geschrieben habt, wusstet ihr gar nicht, dass ich eine Arbeit darüber geschrieben hatte. Sondern ich wurde eingeladen als, also finde ich es nur als kurz mal, als authentische Künstlerin. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, was meinen die damit? Und ich würde jetzt vielleicht, jetzt wo ich verstehe, dass wir beide hier vielleicht stehen, so würde ich die Vermutung wagen, dass ich als authentische Künstlerin bezeichnet worden bin, weil ich vielleicht dieses DIY verkörpert habe oder eigentlich größtenteils mich nicht. Oder ob, also das würde mich jetzt noch interessieren, so dieses auf dem alleruntersten Kreis. Ist das wirklich dann das Authentischste oder ist es da, wo wir Authentizität finden können, wenn wir sie sonst eigentlich nur konstruieren können oder also ja auch da nur konstruieren. Aber so fand ich interessanten Gedanken auf diesen Underground auch das dem entgegenzusetzen.
Durchaus. Thorsten, du wolltest nochmal.
Ja, ich hab vielleicht so am ehesten noch so ein romantisches Künstlerbild von authentizistischen Künstler, wie es das vielleicht gab, als irgendwie neue Musik Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam, wenn dann Komponisten wie Bartok oder Schönberg oder Mahler das machen mussten, was sie wirklich machen mussten. Also das ohne auf die ganzen ökonomischen Missgünste zu achten, sondern einfach ihre Kunst aus sich heraus einfach machen mussten, ohne davon leben zu können erstmal oder so. Und sowas gibt es heute bestimmt auch noch. Also das ist eben so ein romantisches Künstlerbild von ein Künstler, der nicht kommerzielle Musik macht, es aber einfach tun muss und es auch egal ist, ob er dann mit seinem Lebensunterhalt bestreiten kann oder nicht oder so. Und sowas gibt es bestimmt noch. Und sowas kommt mir irgendwie so, glaube ich, noch mit am authentischsten vor oder so.
Okay. Gibt es Fragen von Seiten des Publikums? Oder möchtet ihr vielleicht auch noch ein Fazit ziehen? Keine Fragen? Ach da.
Ja, also ich glaube, dass es halt schwierig ist, weil jeder Mensch ja aus verschiedenen Facetten besteht. Also du verhältst dich anders, wenn du bei deinen Eltern zu Besuch bist und dort was isst wahrscheinlich, dann bist du halt der Sohn. Und ansonsten bei deinem Partner bist du anders, als wenn du irgendwie auf eine Party gehst, was auch immer. Und ich glaube, es ist, pro Person ist es, glaube ich, nicht ganz spezifisch einzugrenzen, sondern es ist halt einfach so eine Mischform aus allen Charakterfacetten, die deren Verkörperung glaubwürdige Verkörperung, würde ich jetzt mal sagen, ist die Authentizität nach meinem Verständnis. Ja, das habe ich ja gesagt. Im Prinzip ist es so, dass jemand alle seine Facetten verkörpert, ist ja relativ unrealistisch. Also wenn jemand eine Kunstfigur kreiert, dann wird es wahrscheinlich eher eine Facette sein, die, also ein profanes Beispiel, was jetzt natürlich voll plump ist, aber ich schätze mal, Lady Gaga, bevor sie irgendwie jetzt zur kostümierten Superbraut aufgestiegen ist, ist wahrscheinlich gerne auf Faschingspartys gegangen, hat sich kostümiert. Also jetzt wirst du jetzt wahrscheinlich wieder sagen, das weißt du doch gar nicht. Aber Ich rede hypothetisch. Und ja, genau. Ich stelle es mir wenigstens vor. Und ich schätze mal, ich stelle es mir so vor, sie ist früher irgendwie auf Faschingspartys gegangen und alle ihre Freundinnen haben gesagt, ja, geiles Kostüm. Und sie so, yeah, geil. Und ist halt voll drauf abgegangen. Und dann irgendwann hat sie gemerkt, okay, vielleicht nehme ich das in meine Kunstfigur mit auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt keinen Drang mehr hat, auf Faschingspartys zu gehen, weil sie diese Facette ihres Charakters sozusagen mit der Kunstfigur abgedeckt hat. Ist jetzt mal ein profanes Beispiel.
Im Leben jenseits der Musik begegnet uns das Wort Authentizität häufig in Stellenanzeigen. Also da wird eine authentische Persönlichkeit gesucht. Das würde ja bedeuten, dass das jemand ist, der sich nicht verstellt, kein Wendehals und der vielleicht kein Blatt vor den Mund nimmt. Jemand, der sich nicht anpasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich das ist, was die Leute suchen, wenn sie jemanden als Untergebenen anstellen wollen.
Vielleicht wollen auch die Musikfans eigentlich gar niemanden, der so ist, sondern... Ja.
Und das vom Wortstamm her kommt es irgendwie aus dem Griechischen authentos, selbstgemacht. Also da ist einfach nur das Kriterium, authentisch ist derjenige, der dafür selber verantwortlich ist für das, was dann als Kunstprodukt am Ende rauskommt. Und deswegen sind Milli Vanilli schon mal definitiv nicht authentisch, weil sie einfach nicht selbst gemacht haben, weil sie Girl You Know It's True nicht selbst gesungen haben. Und da hätten wir mal wenigstens, wenn wir auch sonst immer schwimmen und unsicher sind, was denn authentisch ist, einen ganz klaren Fall von definitiver Inauthentizität.
Weitere Fragen? Vielleicht noch irgendwas zu Lady Gaga? Nee, okay, gut. Seid ihr alle zufrieden? Also ich bin es und ich hoffe, ihr auch auf der Bühne. Vielen Dank.